Vielen Dank euch. Das war ja schon mal viel Bekenntnis, wer das von Herzen mitgesungen hat, die letzten Lieder. Diese Predigt wird keine ganz klassische Predigt. Wir haben eigentlich 7 Täuflinge, also damit auch 7 Verse, die wir euch mitgeben wollen für euer weiteres Leben als Zuspruch. Mancher hat ihn sich selber ausgesucht, mancher hat andere ihn für sich aussuchen lassen, mancher weiß ihn schon, mancher noch nicht. Ihr könnt ja raten, welcher dann eurer ist oder wisst es schon. Also sie kommen alle in dieser Predigt drin vor. Es ist damit eine Reise durch die Bibel, weil ich habe zuerst gedacht, es ist unmöglich, über 7 Verse zu predigen in einer Predigt. Also keine Angst, es dauert länger. Nein, aber ich habe dann festgestellt, das Geniale ist ja, es zieht sich ein Faden durch die Bibel. Es ist ja nicht wahllos zusammengefügt, auch wenn die Verse in gewisser Weise höchstens von Gott geführt ausgesucht worden sind, weil es wirklich ganz verschiedene Leute waren. Es gibt nicht einen, der von derselben Person nochmal ausgesucht wurde. Wir fangen an mit Psalm 139. Herr, du durchschaust mich, du kennst mich durch und durch. Ob ich sitze oder stehe, du weißt es, aus der Ferne erkennst du, was ich denke. Ob ich gehe oder liege, du siehst mich, mein ganzes Leben ist dir vertraut. Schon bevor ich anfange zu reden, weißt du, was ich sagen will. Einer der Taufverse. Und ich habe gedacht, ich bringe für jeden mal irgendwas mit, damit man sich noch merken kann, dass es 7 Stück gab. Herr, du durchforscht mich und kennst mich. Also das Beste, was ich bei mir daheim gefunden habe, war ein Fernglas. Und ich habe mir gedacht, ja, da ist einer, der mich sieht. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber im ersten Moment zucke ich dann auch so ein bisschen und denke mir, Mist, der sieht ja alles. Also es gibt so Dinge, die muss ich gar nicht haben, dass Gott die sieht. Ja, also das ist so ein bisschen wie, wenn die CIA zu viel über mich weiß, weiß nicht, ob das gut ist. Jetzt ist Gott sei Dank ja nicht die CIA oder der KGB oder sowas. Aber innerlich nackt vor Gott sein, ich weiß nicht. Ist nicht so schön. Ich kenne da Momente und Dinge an mir, die würde ich lieber verstecken. Die würde ich lieber verheimlichen. Aber Gott sieht dich und kennt dich und durchforscht dich. Und du musst jetzt nicht zusammenzucken und dir denken, oh nein, ich verstecke mich lieber unterm Stuhl. Könnt ihr ja versuchen, aber lass es lieber. Weil das Coole bei Gott ist, er wünscht sich Beziehung mit uns. Aber da steht was zwischen uns und ihm. Und das entdeckt Gott immer wieder. Beziehung, die nicht heil ist, die zerstört ist. Ich finde das so cool, wenn man die Bibel von vorne liest. Also sonst empfehle ich immer eher im zweiten Teil, im Neuen Testament anzufangen. Aber wenn man vorne anfängt, entdeckt man diese Geschichte von Adam und Eva. Und mancher sitzt jetzt vielleicht da und denkt sich, ah ja, diese alte Legende oder irgendwie sowas. Aber ich finde, da steckt mindestens ein gigantischer, also ich halte sie auch für wahr, aber was du selber denkst, musst du wissen. Aber ich finde, da steckt so eine geile Szene drinnen. Und zwar geht Gott jeden Abend mit Adam und Eva spazieren. Er pflegt Beziehungen mit ihnen. Jeden Abend. Keine Ausnahme. Bis zu dem Abend, wo vorher was Blödes passiert ist. Also das, wo Gott gesagt hat, lass es lieber. Das wird so einen Bruch in unsere Beziehung bringen. Und dann will Gott trotzdem spazieren gehen. Er kommt und sagt, Adam, hallo, Verabredung und so, Zeit. Und Adam steht irgendwie so hinterm Busch und sagt, ich kann nicht kommen, ich bin nackt. Ja? Also vorher ist ihm das überhaupt nicht aufgefallen. Aber das ist der Moment, wo dieser Bruch zwischen Gott und den Menschen kommt. Und wie gesagt, ich halte diese Geschichte auch so, wie sie dasteht, für wahr. Was aber wirklich wahr ist, ist dieser Bruch, der da reinkommt. Aber was es mir zeigt, obwohl es den Bruch gab, wollte Gott noch weiter spazieren gehen. Adam hat sich verweigert und gesagt, so können wir das nicht machen, geht nicht mehr. Wir passen nicht mehr zusammen. Gott wünscht sich das. Und wenn wir von Sünde reden, ich werde das Wort vielleicht noch ein paar Mal in der Predigt erwähnen, so nebenbei, dann reden wir nicht über diese Sünde, Schokolade zu essen oder den Verkehrssünder oder sowas, sondern um diesen Bruch, der da zwischen Gott und Mensch passiert ist und wo du vielleicht auch selber merkst, irgendwie wünsche ich mir, dass ich Verbindung zu diesem Gott haben kann, aber irgendwie, ich weiß auch nicht, ich bin noch nicht gut genug, ich bin nicht perfekt genug und der kennt mich auch noch ganz genau. Der sieht alles an mir, der weiß, wie ich tick. Aber ich verrate dir jetzt schon, das Coole ist, er mag dich trotzdem. Das finde ich das Coole an dieser Zusage. Ja? Erst erschrecke ich und denke mir, boah, wie soll ich das aushalten? Aber Gott will mich trotz meiner Macken. Und mancher denkt ja auch, oh, der Pastor da vorne, gut, heute hat er nur eine kurze Hose an, da ist er schon völlig fehlerhaft. Aber der ist perfekt, der ist gut. Ich musste lernen, auf dem Weg, zu dem mich Gott berufen hat, Pastoren sind auch nur Menschen. Die haben genau dieselben Macken, die haben genau dieselben Fehler, die kämpfen genauso an diversen Stellen im Leben, wo sie denken, das geht doch nicht, das muss doch besser gehen, das will ich doch anders. Aber das Coole finde ich, auch Pastoren hat Gott lieb. Ja? Nicht nur dich und mich, sondern auch mich. Und das finde ich das Coole. Also, das erste, Gott sieht dich, das ist so der erste Taufvers, den einer von euch zugesprochen hat. Aber mitten in diese auch Beziehungsbruch rein, schreit Gott. Schreit Gott. Fürchte dich nicht! Ich habe dich erlöst! Ich habe dich bei deinem Namen gerufen! Ja? Ich finde das so eine coole Zusage. Du gehörst mir. Wenn du durchs Wasser gehst, bin ich bei dir. Wenn du durch Ströme hindurch musst, werden sie dich nicht fortreißen. Wenn du durch Feuer gehst, wirst du nicht verbrennen. Keine Flamme wird dir schaden. Ey, was für eine geile Zusage, oder? Ich muss zugeben, sie kommt im ersten Teil der Bibel vor. Jesaja übrigens, 4 Verse aus Jesaja. Wer auch immer das geschafft hat, aber egal. Also aus Jesaja, erster Teil der Bibel, eigentlich an das Volk Israel geschrieben. Nicht persönlich an einen von euch, muss ich zugeben. Und trotzdem finde ich es cool, auch wenn man den Zusammenhang sieht und auch den Zusammenhang dann mit dem Neuen Testament, kann ich den Vers wirklich einem von euch direkt so zusprechen. Und uns anderen auch. Weil Gott uns wirklich gerufen hat. Er kennt uns, er ruft uns und er sagt, hey, ich kenne dich nicht nur, ich rufe dich nicht nur, sondern ich passe auch noch auf dich auf, ja? Aber er zwingt uns nicht, er ruft dich nur. Also wenn du jetzt hier sitzt und denkst, ach, den Gott, brauche ich den überhaupt? Will ich den überhaupt fürs Leben? Dann ist das deine Entscheidung, ja? Gott steht da und ich glaube, sein Megafon ist eher noch größer wie das coole Teil hier. Und er schreit und er wünscht sich, dass du in seine Gegenwart kommst. Aber er wird dich nicht an den Haaren packen und herschleifen. Das ist deine Entscheidung. Er ruft dich nur und er wünscht sich, dass du in seine Gegenwart kommst, obwohl er das mächtigste Wesen des ganzen Universums ist. Er sagt, fürchte dich nicht, hab keine Angst, komm her, du kannst in meine Gegenwart reden. Was für eine coole Zusage. Und kein Wunder, wenn dann jetzt mal ein Psalmist im Psalm 91 festhält, beim Herrn bin ich geborgen. Ja, bei Gott, dem Höchsten, hast du Heimat gefunden. Und ich habe mir gedacht, das ist doch ein cooles Bild. Das ist so wie die Kuscheldecke am Sofa, aber nicht die kleine, ja? Also nicht so ein Handtuch, sondern Gott ist es wirklich, bei ihm bin ich geborgen. Bei ihm weiß ich, dass er mich auch schützt. Ich brauche keine Angst haben, wenn ihr den Vers vorher noch im Kopf habt. Ey, wenn du durchs Wasser gehst, wenn Feuer ist, das sind etwa die schlimmsten Dinge, die uns als Menschen passieren können. Aber Gott passt auf uns auf. Und ich kann bei ihm geborgen sein, bei ihm ist quasi Heimat. Und das finde ich so eine coole Zusage, auch gilt auch einem von euch, aber auch uns. Und in dem Psalm, wenn ihr den mal lest, also entweder der ihn gekriegt hat oder jemand, der heute Nachmittag Lust hat, Psalm 91, dann werdet ihr feststellen, Heimat steht da wirklich für gigantischen Schutz. Da kommen die Worte vor, Gott ist eine Burg oder wie eine Vogelmutter, die ihre Flügel über die Küken ausbreitet oder wie die Engel, die dich auf Händen tragen. Das sind die Bilder, die in dem Psalm vorkommen und uns deutlich machen wollen, ey, bei Gott, da ist wirklich Heimat, der schützt dich. Und ich finde bei ihm einen Ort der Sicherheit. Und das Wort für Heimat ist dasselbe, wie im Alten Testament auch für den Tempel benutzt worden ist. Also der Tempel in Jerusalem, den es jetzt nicht mehr gibt, sondern nur dieses Stück Lagemauer, das war so der heilige Ort. Und hier sagt der Psalmist, das ist der Ort, da bist du geschützt. Da ist Gott um dich. Da ist Heimat. Was für ein Vorrecht, dass Gott der ist, der uns, egal wo wir sind, wir müssen dazu nicht nach Jerusalem zum kaputten Tempel pilgern, da wo du bist, einhüllt und dir Heimat gibt. Und weil Gott uns Sicherheit gibt, können wir einstimmen, so wie in Jesaja 12, Vers 2, ja, so ist mein Gott, er ist meine Rettung, ich vertraue ihm und habe keine Angst. Der Herr allein gibt mir Kraft. Denke ich an ihn, dann beginne ich zu singen, denn er hat mich gerettet. Wer wünscht sich nicht eine Rettungsweste, wenn er gerade am Absaufen ist? Also probier das am Ilsesee später bitte nicht, das mit dem Absaufen. Aber wenn du nur noch Wasser um dich herum siehst, dann bist du so dankbar für irgendwas, wo du dich festklammern kannst. Und nein, Gott ist nicht nur eine Rettungsweste, bei der man sich festklammern darf, wenn es gar nicht mehr anders geht. Aber auch. Ja? Also Gott ist der Punkt im Leben, der immer Sicherheit geben wird. Und in dem Text steht, ich brauche keine Angst mehr haben. Ich weiß nicht, ob es das Wort Angstlosigkeit gibt. Vielleicht ist es euch aufgefallen. Vorher in dem Jesaja-Vers stand schon, ich brauche keine Furcht haben. Ist schon sehr ähnlich und trotzdem ein bisschen anders. Fürchten tue ich mich was vor Konkreten. Bei Angst ist es oft so unkonkret. Ja? Ich weiß nicht, welche Ängste du in deinem Leben hast. Die Angst, zu kurz zu kommen. Die Angst, umzukommen, im wahrsten Sinne des Wortes. Die Angst, was zu verpassen. Du sitzt heute hier, du verpasst garantiert irgendwas. Ja? Es läuft ja noch ganz schön viel auf der Welt. Die Angst, verletzt zu werden. Die Angst, schief angeschaut zu werden. Die Angst, übergangen zu werden. Die Angst, nicht beachtet zu werden. Die Angst vor morgen. Ach, es gibt noch so viele Ängste. Und da immer wieder zu sagen, ich weiß, da ist einer, der steht über allem. Also mir hilft das. Ja, ich bin jemand, der sein Leben versucht, selber auf die Reihe zu bringen, der viel selber tut. Aber ich bin so dankbar, dass ich weiß, da ist einer, der sich drum kümmert. Und wenn ich zwar das Gefühl habe, es passiert gerade alles nur sehr komisch, dann weiß ich, er wird einen Plan haben, der oft besser ist als meiner. Ich brauche keine Angst davor zu haben. Und ich brauche mir nicht von dieser Angst die Luft abdrücken, abreißen oder was auch immer lassen. Ich habe einen Gott, der schafft mir den Freiraum, dass ich sogar hier stehen kann oder sitzen und zusammen Lieder für ihn singen kann. Wie cool ist das? Er ist für mich Ankerpunkt, aber auch Kraftquelle. Von ihm kommt sie. Nicht ich muss diese Beziehung retten. Erinnert euch noch an die Szene Adam und Eva? Adam, der sich versteckt. Nicht ich muss das retten und möglichst irgendwie zu Gott hinkommen, sondern Gott kommt zu mir und sagt, ich nehme dich, wie du bist. Wie cool. Ich darf einfach diese Beziehung leben. Er öffnet den Raum für Freude. Dann beginne ich zu singen. Und er nimmt mir die Last von Herz und Seele, wenn ich ihn lasse. Weil ich kann das auch alles selber festklammern, mein Ärger, meine Wut, meine Angst, um mich davon kaputt machen lassen. Ich möchte euch immer wieder Mut machen. Egal, ob du Gott gut kennst oder nicht gut kennst. Wenn du merkst, da ist was in deinem Leben, was dir Angst macht, was dich bedrückt, was dich auch ärgert, leg es immer wieder vor Gottes Thron. Er ist der, der uns davon frei machen will, befreien will, der uns Freude geben will. Vielleicht bist du skeptisch, ob das möglich ist. Ich kann dir nur sagen, ich habe es erlebt und vielleicht kommt ja auch noch von einem der Täuflinge ein Eckchen, wo in die ähnliche Richtung ein Zeugnis, ein Bericht gibt. Und das Krasse finde ich, wenn ich dann Berichte von Christen aus Nordkorea höre, wo sie in der Kloake in irgendeinem Gulag schaufeln dürfen, Scheiße schaufeln im wahrsten Sinne des Wortes, da darf ich das Wort mal sagen, und dann da singen. Das ist unmöglich menschlich, das ist die blödeste Situation überhaupt. Aber sie können singen, weil ihr Gott da ist. Ich halte das für unmöglich, ich kann mir das menschlich nicht vorstellen und trotzdem habe ich den Bericht schon mehr als einmal gehört. Ja, springen wir weiter zum nächsten Taufvers. Aber die auf den Herrn harren, die kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Das ist genau das, was ich beschrieben habe. Wenn man die Angst bei Gott immer wieder ablädt, dann habe ich den besten Energy-Drink der Welt. Ja, also die Verpackung bewirbt keine Firma. Ich habe nur kein besseres Beispiel gefunden. Aber sich das immer wieder deutlich zu machen, lass dich von Gott füllen und beschenken. Und vielleicht musst du wirklich mal dastehen und dir das vorstellen und sagen, ich mache jetzt eine Dose Gott auf. Ich brauche das. Ich kippe die jetzt in mich rein. Ja? Und dann wirst du Flügel wie Adler haben, sagt dieser Vers. Und ich finde das ein krasses Bild. Wir denken uns, ja gut, Adler, schöner, großer Vogel und so. Wir wissen auch, der nutzt die Thermik sehr gut und drum kann man da wirklich echt lang fliegen. Die Leute damals hatten noch wenig Ahnung von Thermik. Mit Fliegen hatten die es noch nicht so, als sie die Psalmen geschrieben haben. Also außer Runde und sowas. Aber sie haben erkannt, da gibt es einen, der hat wohl richtig viel Kraft. dieser Vogel, dieser Adler. Sonst könnte er nicht so lang fliegen. Und das Coole ist, wir wissen jetzt, woher kommt die Kraft? Aus der Thermik, aus dem, was Gott erfunden hat. Der Adler hat nicht die eigene Kraft, sondern der wird getragen. Darum finde ich das Bild so geil, ja? Gott ist es, der ihn trägt und der ihm die Kraft gibt. Die kommt von außen. Und auch dir möchte ich das wirklich ganz bewusst zu sagen. Ich weiß gar nicht, für wen der Vers ist. Gott ist es, der euch trägt. Nicht ihr müsst die Kraft zusammenreißen und raffen, sondern ihr dürft immer wieder die Arme ausbreiten und sagen, okay, ich verlasse mich auf Gott. Das Spannende ist, der Adler verlässt sich auf die Thermik. Man muss schon an der richtigen Stelle sein. Man kann nicht überall sagen, okay Gott, jetzt mach irgendwas, sondern man muss über Gott und in Gottes Gegenwart sein. Aber dann wird er euch auch tragen. Da bin ich mir sicher. Und Gottes Kraft ist dann nicht menschlich endlich, wie diese Dose hier, sondern sie ist unendlich. Sie ist überfließend. Und jetzt kommen wir zum Lobpreisfaktor. Jesaja 25, Vers 1 nochmal. Denn du bist mein Gott, dich preise ich und lobe deinen Namen. Denn du hast Wunder getan, deine Ratschlüsse von alters her sind treu und wahrhaftig. Wir haben ja gerade schon miteinander gesungen, also spare ich mir den Teil. Aber ich finde das so cool. Warum singen wir Christen überhaupt? Wir brauchen es nicht. Wobei in den Texten steckt ganz schön viel drin, egal ob neueres oder älteres Lied gut. Da steckt ganz viel Wahrheit drin. Und ich weiß nicht, wenn ihr die Texte der Lieder beachtet habt, dann habt ihr für euch vielleicht gedacht, boah, das kann ich gerade nicht mitsingen. Oder ihr habt euch gedacht, boah, ja, das will ich jetzt singen. Ich hätte selber gar nicht die passenden Worte gefunden, weil unser Gott hat Lob verdient. Und das gilt ohne Gegenleistung. Das muss ich mir immer wieder bewusst machen, denn Gott ist kein netter Mensch, kein besserer, guter Mensch, sondern er ist eben Gott, der Allmächtige, der Ewige, der, der alles geschaffen hat. Und er hat einfach so unser Lob verdient. Das muss er sich nicht erarbeiten. Jetzt bin ich dankbar, dass er nicht so ein Gott ist, der sagt, knie nieder von mir, unterwirf mich und bete mich an und maloche, sondern ein Gott ist, der eben herkommt und sagt, ich will Beziehung. Adam, wo bist du? Eva, wo bist du? Und ich könnte jeden Namen von euch einsetzen. Und nichtsdestotrotz hat er unsere Ehre verdient. Der Psalm bringt sogar zwei Punkte, warum er sie auf jeden Fall verdient hat. Erstens, er kann Wunder tun. Also Wunder ist was, was wir Menschen nicht zusammenkriegen. Irgendwas Übernatürliches. Wir wundern uns zwar über auch viele Dinge, die menschlich sind. Aber Wunder meint wirklich was Übernatürliches. Das, was nur Gott kann. Und das Zweite finde ich sowieso cooler, als so gar nicht ein Wunder erlebt, ja. Aber das Zweite finde ich das Krasse, weil er sich an das, was er sagt, hält. Seine Zusagen gelten. Auf Gottes Versprechen ist Verlass. Hey, nur deshalb ist die Bibel relevant. Weil wäre das ein Buch über Armin, dann würdet ihr wahrscheinlich schon feststellen, der verspricht auch ab und zu mal was, was er nicht hält. Weil er es vergessen hat, weil er nicht dran gedacht hat, weil es in dem Moment, egal. Also ich versuche eigentlich an das mich zu halten, was ich verspreche, wenn dann vergesse ich es im Regelfall. Früher habe ich es aus Bequemlichkeit auch ab und zu mal gelassen. Aber Gott ist nicht so. Der hält sich dran. Wenn er was verspricht, dann hält das. Und ganz ehrlich, ich habe die Bibel jetzt schon mehrere Male durchgelesen, ich habe noch nichts gefunden, woran er sich nicht gehalten hat. Also es gibt noch einiges, wo noch das Ergebnis fehlt. Ewigkeit kenne ich noch nicht. Er verspricht, dass ich oder auch alle, die an ihn glauben, in Ewigkeit bei ihm sein werden. Aber ich habe viele Geschichten über Israel gelesen und Gott hat sich immer an sein Versprechen gehalten, auch an den Teil, den man nicht so gerne hört. Also so, ja gut, wenn ihr nicht wollt, dann lasse ich euch. Dann kümmere ich mich nicht um euch. Aber er hat sich jedes Mal, wenn Israel wiederherkam, hat er gesagt, gut, dann kümmere ich mich wieder euch, sorge für euch, gebe euch eine neue Stadt, wieder Land und alles. Gott kümmert sich und das finde ich das Coole, weil nur deshalb können wir den letzten Vers für heute, ihr habt es jetzt dann geschafft, überhaupt ernst nehmen. Weil der letzte Vers ist nämlich so eine Verheißung, die wir noch nicht prüfen können. Ich lebe und ihr sollt auch leben, spricht Jesus. Das ist der einzige Vers aus dem Neuen Testament, ist aber keine Wertung. Aber es ist eine Zusage und es hat ganz viel mit dem Kreuz und der Auferstehung zu tun. Also dieses Kreuz ist so die Vereinigung von beiden, Kreuz und Auferstehung. Und ich finde das eine coole Zusage. Ich lebe, Jesus ist wieder auferstanden. Er ist nicht am Kreuz hängen geblieben, er ist auch nicht im Grab liegen geblieben, sondern Gott hat ihn lebendig gemacht. Und ich gehe davon aus, dass er auch den Rest gemacht hat, der versprochen steht. Er hat ihn zu sich geholt und in Gottes Gegenwart ist jetzt ja, Jesus und Gott eins, die ja sowieso eins sind. Das ist das Spannende an unserem Glauben. Aber wie wichtig ist in Beziehung mit dir? So wichtig, dass er sogar ans Kreuz gegangen ist. Für dich und für mich. Und das ist für mich cool. So wichtig ist in Beziehung mit jedem Menschen. Und durch Jesus hat er diesen Kluft überwinden, dieses Erkenntnis mit, ich gehöre nicht in Gottes Gegenwart, ist zwar irgendwie gefühlt immer noch da, aber sie ist Geschichte. Weil Jesus gesagt hat, ich nehme das lieber auf mich, wie dass ich keinen Kontakt mit dir habe. Und das Spannende ist ja, wir reden nicht über heute, sondern wir reden über Ewigkeit. Das ist ein Wort, das ich mir kaum vorstellen kann, aber wir haben diese geniale Zusage. Und darum sage ich ja, der Vers ist für uns noch nicht völlig zu überprüfen. Aber wir haben diese Hoffnung und dieses Vertrauen, weil bisher hat sich Gott an seine Zusagen gehalten und dann hält er sich auch jetzt. Und wenn ihr heute ins Wasser steigt, dann ist das nochmal euer Ja zu Gott. Diese Bestätigung, ja, ich glaube das wirklich, dass dieser Jesus für mich auferstanden, nein, erst gestorben und dann auferstanden ist. Aber es ist genauso diese Zusage, dieses Umhüllen, es ist dann keine Decke, es ist Wasser, ja, Ilsesee halt. Dieses Umhüllen, Gott umhüllt dich und du bist mit ihm gestorben und mit ihm auferstanden und nichts trennt dich mehr von ihm. Du wirst mit ihm leben, wie es da oben kriegt. Ihr sollt mit mir leben. Und das finde ich eine geniale Zusage. Und wir schenken jedem von euch ein Handtuch, das ist ja ein offenes Geheimnis, mit eurem Taufvers drauf, um euch auch daran zu erinnern. Also falls ihr dann euch, wenn wir in euch an der Taufe zusprechen, vorher erfahren die, die ihn noch nicht wissen, nicht. Wenn wir in euch dann, spätestens da könnt ihr ihn euch merken, da steht er drauf. Und wenn ihr euch immer wieder in dieses Handtuch einhüllt, dann denkt dran zurück. Da ist dieser Gott, egal ob ich ihn gerade spüre oder merke, weil es gibt Momente, da spürt man ihn nicht. Aber er ist da und er umhüllt mich. Und vielleicht habt ihr auch mal einen schwachen Moment in eurem Leben, den dürft ihr haben. Dann krabbelt zu diesem Handtuch, kuschelt euch ein und setzt euch in die Ecke und stellt euch vor, wie Gott um euch herum ist. Wie er euch nimmt, wie ihr seid. Und ich will das wirklich nochmal in Erinnerung rufen, in der Fülle. Obwohl er euch kennt, er sieht euch durch und durch, er kennt euch ganz genau, hat er euch berufen. Und er meint es so. Volle Kanne, ja? Er ruft deinen Namen, weil er dich über alles liebt. Und er will dir Heimat bieten. Mehr als nur eine nette Kuscheldecke. Wirkliche Heimat, wo du dich einhüllen kannst und erleben kannst, wie Gott dich beschenkt. Er will dir neue Kraft geben. Mehr als in so eine Dose passt. Ja? Du darfst ihn loben. Er hat Ehre verdient. Er ist der kann, weil er auferstanden ist und weil er lebt. Gott segne dich und ich wünsche mir, dass du dich von ihm abrufen lässt. Vielleicht sitzt du jetzt da, jetzt kommen die Kinder rein, weil die wollen bei den Zeugnissen dabei sein. Kommt ruhig rein, setzt euch irgendwo hin, es sind noch ein paar Stühle frei. Aber mit der Taufe bestätigt ihr das nochmal und das ist so eure Zusage und mein Gebet ist, dass ihr das wirklich jeden Tag spüren dürft. Das wird wahrscheinlich nicht in Erfüllung gehen, in voller Fülle, aber dass ihr euch immer wieder daran erinnert, wie dieser Gott in eurer Gegenwart ist. Ich möchte dich mit dir unterwegs sein. Und wenn du da sitzt und dir denkst, für mich ist das alles neu, ich kenne diesen Gott noch nicht, dann möchte ich dir Mut machen. Wir haben heute 5 Leute, die geben ein Zeugnis ab. Sprech die doch hinterher mal an. Wahrscheinlich kennt ihr einen von denen. Und sagt, warum? Erklär mir das mal. Ich möchte das begreifen, wer dieser Gott für dich ist. Wenn die keine Antwort haben oder du lieber mit mir reden willst, auch gerne. Ich bin nach der Taufe auch gerne zu Gesprächen bereit über unseren Gott, weil ich es das Coole und Genialste finde. Und ich möchte dir Mut machen. Wenn du heute da sitzt und merkst, ich will davon was haben mit diesem Gott, dann schieb die Entscheidung nicht auf, weil es ist die wichtigste und beste und geilste Entscheidung deines Lebens. Und von daher feiern wir gleich eure Taufe, weil ihr diese Entscheidung getroffen habt. Amen.